immer, wenn ich sage unzivilisiert, ja, dann meine ich...
Ich weiß, was du meinst. Nicht so wie du.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Episode von Diversity in Disney Film. Heute reden wir über Fremdheitskonzepte und vielleicht habt ihr das schon erkannt, geht es um Pocahontas. Ein Film, an dem man kaum vorbeikommt, wenn man darüber in Bezug mit Disney-Filmen sprechen will, denn schließlich dreht sich der ganze Film um diese Frage. Dafür spreche ich heute mit Lukas und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Ja, dann herzlich willkommen, Lukas, zu unserer heutigen Episode über Pocahontas.
Dankeschön.
Von unserer Seite ist es wichtig, noch einen Disclaimer vorzuschieben. Wir sind keine Geschichtswissenschaftlerinnen und kennen uns mit dem Pocahontas-Mythos oder der Geschichte um sie herum nicht genug aus, um hier wirklich eine fundierte Einschätzung zu geben, was dort wie dargestellt wurde und richtig repräsentiert wird. Uns geht es vor allem um Darstellung im Film in Bezug auf Exotisierung, in Bezug auf Darstellung von Fremdheit. Und natürlich das alles vor dem großen Komplex von Diversity, was das Thema des Podcasts ist. Ich steige ein mit einer Frage an Lukas, die ja zum Podcast gehört. Warum dieser Film? Lukas hat den selbst vorgeschlagen. Und dann sag uns doch bitte, warum hast du dich für Pocahontas entschieden?
Ja, hallo Hanne. Danke erstmal, dass ich da sein darf. Und auch für den wichtigen Disclaimer, dass wir keine Experten auf dem Thema sind. Ich persönlich habe Pocahontas als Kind so ein bisschen sexualisiert auch wahrgenommen, also als so eine ideale Frau, eine schöne Frau, und habe das als Junge natürlich irgendwie schön gefunden. Aber jetzt, so im Erwachsenenalter, habe ich den Film halt nochmal gesehen und bin mir halt so bewusst geworden, was eigentlich alles dort dargestellt wird und wie es dargestellt wird und über was für komplexe Themen letztlich auch im Film geredet wird. Und fand dann auch immer die Lieder, die im Film vorkommen, eigentlich einfach irgendwie schön. Und ich fand auch irgendwie die Aussage, die da getroffen wird, interessant. Also da geht es ja, wie du schon gesagt hast, viel um Fremdheit und was überhaupt das Fremde bedeutet. Und dass das in einem Lied irgendwie so umfasst wird, das fand ich irgendwie interessant, weil das so auf so große, so komplexe Diskurse zurückgreift, die man sich, wenn man den Film als Kind irgendwie hört, gar nicht bewusst macht.
Danke. Ich finde, bei Pocahontas können wir noch mal einen Moment bleiben. Wir haben viele, also Beobachtung, hast eben schon einen Punkt gesagt, sie wird als sehr, sehr schön, also wirklich bis zu dem Punkt sexualisiert dargestellt. Also das, was oft auch in diesen Exotisierungsmomenten passiert, das ist so die schöne, fremde Frau. Aber sie hat noch, also verschiedene Seiten in dem Film, die das teilweise unterstützen. Reichen. Möchtest du noch mal zu Pocahontas und eben ihren Seiten was sagen?
Also wenn wir Pocahontas ganz am Anfang mal sehen, dann sehen wir, wie sie so animistisch, also fast wie ein Tier rumläuft, also in so einer ganz merkwürdigen Pose auf allen Vieren. Und insgesamt ist Pocahontas auch ein sehr widersprüchlicher Charakter. Also sie ist einerseits ja sehr unentschlossen, sie möchte nicht in die Hochzeit mit Kokum einwilligen, sie möchte ihren eigenen Weg finden. Aber letzten Endes weiß sie auch nicht, was dieser Weg ist und lässt sich dann auch so ein bisschen von den Geistern leiten, ist also einerseits fremdbestimmt, aber andererseits auch wieder eigensinnig. Sie ist spontan und enthusiastisch, selbstbewusst, aber in anderen Momenten ist sie auch wieder so ein bisschen wie ein naives Kind, das auf fremde Stimmen hört, sich sehr leicht leiten lässt und beeinflussen lässt und dann auch immer wieder Rücksprache praktisch mit den Geistern hält.
Bevor wir da nochmal drauf eingehen, würde ich nochmal zu dem Punkt kommen, den du gerade angesprochen hast, bei diesem Widersprüchlichen, dass sie mal abenteuerlustig ist und stark und wild und im nächsten Moment wieder wie ein Kind dargestellt wird. Also das ist ja auch irgendwie dieses Ambivalente. Ich habe da gleich gedacht an diesen Trope, das Manic Pixie Dream Girl. Das gibt es, das ist eine Filmkritik, also eine Kritik aus den Filmwissenschaften, wie Frauen in Filmen dargestellt werden. Ein ganz gutes Beispiel, nochmal zu nachlesen, wäre vielleicht Zooey Deschanel in 500 Days of Summer. Der Film bricht sogar so ein bisschen damit, aber das zeigt das ganz gut. Sie spielt dort einen Charakter, der die Träume des männlichen Protagonisten aufräumt. Also der männliche Protagonist ist in dem Film ein bisschen schüchtern, traut sich nicht so richtig, also generell über sein Leben. Und Zooey Deschanel spielt eine Figur, in die er seine Hoffnungen setzen kann, die sein Leben leichter macht, die immer fröhlich ist, die aufgeweckt ist, die abenteuerlustig ist. Und da gibt es so eine Szene, wo sie beide im Park sitzen und sie müssen dann, also wer traut sich lauter Penis zu rufen? Und das ist halt dann für ihn, der so aus seiner schüchternen Haut von dieser witzigen, aufgeweckten herausgeholt wird. Und das ist eben dieser Trope von diesem Manic Pixie Dream Girl. Und das ist genau diese Schwelle von, sie ist so abenteuerlustig, aber sie ist trotzdem keine Bedrohung für unseren Helden. Wir können auch nochmal auf diese Helden- und Liebesgeschichte kommen wir gleich nochmal, aber damit wir jetzt nicht alles durcheinander werfen, das mit dem, sie redet mit Tieren oder mit dem Wind, magst du dazu nochmal was sagen?
Also Pocahontas ist ja wieder ganz eindeutig so einer animistischen Gesellschaft irgendwie zugeordnet, die halt mit den Geistern redet, also animistisch halt in dem Sinn, es gehört nicht zu einer modernen Weltreligion, sondern ist halt so eine Darstellung des Indigenen. Die ist leider viel zu üblich in solchen Disney-Filmen, wenn es irgendwie um das Fremde geht, dass man es halt irgendwie so ein bisschen darauf reduziert, dass sie gar nicht irgendwie dazu in der Lage ist, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, sondern irgendwie für alles Rücksprache mit den Geistern halten muss. Und das lässt sie halt auch irgendwie so ein bisschen als so eine unstetige Person und unselbstständige Person auch dastehen, was ja auch wieder so ein bisschen dem Trope, von dem du gerade erzählt hast, entgegenkommt, ne? Dass sie halt auch dann sich auf den Mann letzten Endes, halt auf den John Smith, den weißen Protagonisten, der halt irgendwie als der als die Person des ihres Liebesinteresses entgegensteht, auch zurückfallen kann.
Sehr spannend, finde ich. Wir können gerne gleich zu diesem damit verbundenen Konstrukt einer Romeo und Julia Geschichte kommen. Du hast deine eigenen Worte dafür gefunden. Gehen wir doch einfach mal, welche Rolle spielt plötzlich diese Liebesgeschichte vor, eigentlich kolonialistischen Gewalttaten?
Du hast ja schon gesagt, für mich ist es so ein bisschen eine koloniale Romeo und Julia Geschichte. Letzten Endes handelt die Geschichte ja auch von der Gewalt der Eroberung, aber die fällt halt natürlich komplett zurück. Also letzten Endes ist das, was Disney ja leistet, nur eine Liebesgeschichte. Und der ganze Aspekt und die Gewalt, die dahinter steckt, die geht darunter eigentlich verloren. Also diese Gewalt wird dadurch ausgelöscht, dass John Smith irgendwie von Pocahontas gerettet wird. Und dann lässt die Liebe, die sie irgendwie für ihn empfindet, es so erscheinen, als würde sie praktisch zur Eroberung einladen. Also dass die Liebe der beiden praktisch über allem anderen steht und auch über den Konflikten. Und dass das praktisch irgendwie auch so der Ausweg aus dieser Geschichte wäre, die aber letzten Endes ja viel komplexer ist, weil ja viel mehr, diese Seiten sind ja viel mehr miteinander verkeilt, als das in dem einen Moment irgendwie ersichtlich ist.
Ich finde das sehr spannend, das darzustellen über die Liebesgeschichte, wie du das benennst, mit sie lädt zu Eroberung ein. Das ist sehr spannend, wie nämlich diese Liebesgeschichte zwischen diesem unschuldigen, ich sage jetzt mal grob Bambi, eigentlich diese provoziert die Eroberung. Und das, wenn man das größer überträgt von der Liebesgeschichte, eben dieses unschuldige animistische Naturvolk, also nicht das, bitte nicht zitieren, aber ne, in dem Kontext, dass das eben auch dazu einlädt, erobert zu werden. Also da übertragen sich die Bilder zwischen der Liebesgeschichte und dem größeren gesellschaftlichen Kontext.
Und ich denke auch, wie wir ja schon gesagt haben, ne, Pocahontas als weibliche Figur, ne, es ist halt auch wieder so ein bisschen dieser Tropus und dieser Gedanke, dass die Frau ja erobert werden möchte und dass das irgendwie so in dieser Dynamik zwischen Mann und Frau die Aufgabe des Mannes ist, die Frau zu erobern. Und in dem Fall ist es halt so, dass die Frau ja praktisch explizit dazu einlädt. Also dieser Moment, in dem sie sich irgendwie zu Füßen ihres Vaters wirft, um ihn zu retten, ist ja praktisch so die Einladung, irgendwie komm und nimm mich als deine Partnerin, ich liebe dich. Und das ist ja so das Geständnis, das sie ihm dann damit macht. Und einerseits finde ich es interessant, dass sie die Erste ist, die dieses Geständnis macht, aber andererseits gibt sie damit auch so ein bisschen ihre Rolle auf, habe ich das Gefühl. Also ich meine, der Film heißt Pocahontas, aber wenn ich mich dann immer frage, wer wie dargestellt wird und wer wie viel Anteil in dem Film hat, dann könnte man es auch irgendwie John Smith Story nennen. Also das ist auch mal interessant, finde ich.
Sehr spannend. Denn wir, also der Titel, das fällt mir gerade ein, da geht es ja, wir haben das vorhin schon beschrieben, also es, das, wie sie so als schöne Frau, als begehrenswerte Frau direkt eingeführt wird. Das ist vielleicht eine interessante Info, dass das einer der ersten Filme war, die ganz explizit sich an ein erwachsenes Publikum gerichtet haben. Und da ist eben Pocahontas der Aufhänger, um die Erwachsenen einzuladen, sich diese schöne Frau anzugucken. Und insofern stimmt das natürlich, dass die Geschichte eben sie zu diesem Objekt des Begehrens macht, währenddem aber eigentlich diese Eroberung durch eben die Kolonisatoren, aber auch John Smith eben als dieser Abenteurer eigentlich ja das Narrativ ist in dem Film. Wir haben aber noch ein paar Punkte zu den zu diesen anderen männlichen Charakteren. Wir, wie du möchtest, fangen wir entweder nochmal an bei den Indigenen oder direkt zu den Kolonisatoren.
Wir können auch nochmal über die Kolonisatoren reden, denke ich. Also da sind wir irgendwie auch schon so ein bisschen bei dem Aspekt der Fremdheit im Film. Der wird ja immer wieder, also gerade auch in den Liedern immer als eine Frage der Perspektive dargestellt. Also da wird ja auch stark angeknüpft an Fragen der Zugehörigkeit und auch der Wahrnehmung dessen, was man halt als unbekannt sieht. Und dass das Unbekannte halt immer auch das ist, was man als fremd kontextualisiert. Und das zeigt ja irgendwie auch diese vereinfachte Disney-Botschaft in diesen Liedtexten. Fremd ist das, was man nicht kennt, ne? Und Menschen sind halt diejenigen, die so aussehen wie man und so denken, wie man selbst ist. Das sind alles Texte aus diesem Lied. Und ich finde, also dieses Farbenspiel des Winds heißt das Lied, glaube ich. Und das ist irgendwie so ein Plädoyer für gegenseitiges Verständnis, aber gleichzeitig auch eine Erklärung, wie das, was wir als fremd sehen, auch immer in Bezug auf uns selbst ist. Also in Bezug auf unsere Hautfarbe, in Bezug auf unsere Herkunft, in Bezug auf unser Verständnis von dem, was uns als Gemeinschaft ausmacht. Und bei den Siedlern führt zum Beispiel diese Fremdheit zur Abwehr und zur Angst, aber auch zur Aggressivität. Und halt bei den Protagonisten, wie wir schon gesehen haben, führt diese Fremdheit aber eher zur Sehnsucht nach dem Fremden. Also, dass man irgendwie, bei John Smith sieht man das ja ganz deutlich, er möchte dieses einfachere Leben im Einklang mit der Natur. Nachdem man natürlich Pocahontas kennengelernt hat, davor hat er ja auch eine ganz, ganz krasse Wende gemacht. Davor ist er eigentlich nur einer der Kolonisatoren. Aber in dem Moment, wo er plötzlich Pocahontas kennenlernt, wird er plötzlich zum guten weißen Protagonisten, der halt gegen diese gierigen und die bösen weißen Antagonisten steht. Und der Anführer von diesen Antagonisten ist halt dann der Aristokrat praktisch, also auch dieser Kapitalist so ein bisschen, der als so ein metrosexueller Mann dargestellt wird. Und ja, das ist praktisch so die Gruppe der Kolonisatoren, in der wir uns bewegen.
Ich habe gerade überlegt, ob dieses Trope von dem White Savior mit Smith ausgedrückt ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da sind Teile drin, aber letztendlich wird ja er gerettet von Pocahontas. Das ist vielleicht ganz interessant. Das bezieht sich wohl auf historische Ursprünge, aber wie gesagt, wir haben eigentlich versprochen, wir machen das nicht. Aber das ist natürlich trotzdem, spielt dieser White Saviorism eine Rolle in diesem weiteren Kontext, weil es eben nicht realistisch eben dieser koloniale Eroberungsfeldzug wirklich realistisch wirklichkeitsgetreu dargestellt wird, sondern sehr verflacht ist. Wir haben den Radcliffe als den Inbegriff des Bösen und eine ganze unschuldige Meute, die ihm nur so kopflos folgt und eigentlich mit diesem Kolonialismus selbst, also eher so aus Zufall da reingekommen ist. Willst du noch mal was zu dem Radcliffe sagen?
Ja, also wie gesagt, der Radcliffe ist so ein bisschen, ja, das ist halt so die Personifizierung des Bösen so ein bisschen. Also ihm wird ja gerade diesen ganzen kolonialen Themen wie Gier und fehlende morale Vorstellungen und Gewalt und Idealisierung von Gewalt und diese Anhetzung zum Krieg, das wird ja alles ihm am Ende irgendwie angelastet, wie du schon gesagt hast. Und alle anderen können sich da letzten Endes dann aus der Verantwortung ziehen und irgendwie sagen, ja, wir haben nur unsere Befehle befolgt. Und dann ist es auch wieder der Smith praktisch, der sich da dem Radcliffe gegenüberstellt, der die Kugel einfängt und dann irgendwie auch den Konflikt letzten Endes damit beendet. Also das ist auch so ein bisschen, ne, einerseits ist Pocahontas die Erste, die ihn rettet, aber er ist letzten Endes dann wieder der den Konflikt insgesamt auslöscht. Also dann denke ich schon, dass er auch so ein bisschen diese White-Savior-Rolle wieder einnimmt in dem Kontext.
Das stimmt, ich hatte schon wieder vergessen, dass er sich vor die Kugel wirft. Ja, doch. Ja, Es stimmt. Das ist aber, also wir haben uns davor auch Gedanken darüber gemacht, dass also diese Kopflosigkeit von den Beteiligten also ja auch eine gewisse Rechtfertigung beinhaltet. Also das heißt, diese Menschen, die mit dem Schiff ankommen als Siedler, die wollen eigentlich, haben sie Angst vor den Bewohnerinnen, denen sie da begegnen, und aus dieser Angst heraus entwickelt sich eigentlich erst ihre Aggression. Und letztendlich wird damit auch entschuldigt, die Reaktion. Und das geht vielleicht dann in diesem Fremdheitsdiskurs in den Liedern ganz schön verflacht.
Absolut, absolut. In Liedern ist ja auch immer so, nicht nur die Siedler sehen die Natives als Fremde, sondern die Natives sehen ja auch die Siedler als Fremde. Und im Film wird ja dann noch immer der Begriff der Wilden dann noch benutzt. Also die sind dann ja nicht nur die Fremden, sondern die sind ja auch gleich die Wilden, die Unzivilisierten oder halt dann auch die Gefahr. Ne? Und so werden sie halt irgendwie wahrgenommen. So dieser Wechsel aus Gefahr und Angst, und die führt dann irgendwie zu Aggressivität und es stachelt sich dann immer weiter hoch, bis es halt diesen Konflikt praktisch endet. Aber wenn man sich das so im Film anschaut, wie das vonstatten geht, am Anfang wird irgendwie nur ausgekundschaftet, dann kommt es zum ersten Konflikt, dass auf die Leute geschossen wird, die auskundschaften. Ich meine, John Smith ist ja losgeschickt worden, um die Natives auszukundschaften. Und Kokum wurde ja andererseits von den Natives ausgekundschaftet, um die Siedler auszukundschaften. Also es ist so ein bisschen so ein Spiegelbild der beiden gegeneinander. Und ich finde, das ist der Inbegriff von dem, was ich als Fremdheit auch verstehe. Also diese Fremdheit ist halt letzten Endes eine Frage der Perspektive, und fremd wird halt immer an meinem Selbst festgemacht. Also es ist immer so eine Spiegelung.
Die Fremdheit hier ist aber, denke ich, aus einer weißen Perspektive markiert, weil ich finde, wir haben mehr Einblick in die Charaktere der SiedlerInnen. Also da mag ich, also ich kann das jetzt nicht genau belegen, an jetzt Screentime und den einzelnen Charakteren. Aber ein Hinweis wäre schon, ich hatte nicht das Gefühl, dass die DorfbewohnerInnen, dass die in solch einer Angst gezeigt werden wie die SiedlerInnen. Also es gibt nicht diese Momente, wo sie sich dann verstecken. Das ist ja bei diesem, als sie da am Graben sind. Also es gibt diese eine Konfrontation. Da hatte ich das Gefühl, dass die Indigenen sich erst zurückgezogen haben, als wirklich ein Schuss, eine Kugel sie getroffen hat. Und also diese reale körperliche Bedrohung und dann eben, ne, also diese westlichen Waffen sind ihnen überlegen. Das war, glaube ich, so der Moment, aber es wird nicht diese Angst gezeigt. Und ein anderer Hinweis war für mich auch, dass Kokum, der auch so das zweite Love Interest von Pocahontas in dem Film wäre, dass er kaum spricht und sehr wenig Charaktertiefe erhält. Und das ist für mich schon ein Hinweis auf, also dass die Sicht schon eben von den Siedlern ausgeht aus dem Film.
Da gebe ich ja auch absolut recht. Also man sieht es ja irgendwie so, dass Kokum am Ende ja so ein bisschen das Opfer des ganzen Konflikts ist. Er ist halt der erschossen wird. Und der auch so ein bisschen über ein Missverständnis erschossen wird. Und in dem Moment, in dem dieses Missverständnis stattfindet, herrscht irgendwie so auch eine absolute Ohnmacht irgendwie zwischen den beiden zu vermitteln. Also Pocahontas versucht es ja irgendwie, ihn zu beschwichtigen und das irgendwie runterzureden, aber letzten Endes gelingt es ja nicht. Und das endet ja letzten Endes damit, dass er erschossen wird von den Freunden von John Smith.
Damit ist er schon der Irrationalere von diesen Männern. Also ne, wenn wir versuchen, in vielschichtig zu denken, wie hier Geschlechterrollen und Race sich überschneiden, dann also da wird auf jeden Fall auch die Race-Karte gespielt bei Kokum, der wesentlich flacher ausfällt und auch in seiner Männlichkeit anders dargestellt wird. Und eben auch in so einer exotisierenden Männlichkeit, ne, dieser schweigsame, indigene, starke Krieger, der Kriegsmalereien auf der Brust hat, sehr wortkarg ist. Also ich finde, da sind schon seltsame Bilder um ihn herum gemalt.
Ich denke, da wird auch deutlich, dass halt diese Dichotomie zwischen den zwei Lagern im Film ja niemals gelöst wird. Die einzige Situation, in der sich ja zwei Personen annähern, ist ja die Liebesgeschichte zwischen John Smith und Pocahontas. Aber die Siedler und die Natives, die nähern sich ja nicht einander an. Das endet ja letzten Endes damit, dass sie auseinandergehen wieder. Also es gibt ja nicht irgendwie so den schönen Moment, den man sich irgendwie hofft, dass am Ende irgendwie klar wird, ja, warum kommen wir nicht miteinander klar, warum verstehen wir uns nicht alle besser? Wenn man zum Beispiel so diese kleine Nebenstory sich anguckt, auch mit den Tieren im Film, zwischen dem Hund und dem Waschbär von Pocahontas. Die schaffen es ja zum Beispiel später, sich anzufreunden. Und genauso schaffen es Pocahontas und Smith, aber alle anderen schaffen es eben nicht. Und da fragt man sich dann halt irgendwie, wie endet diese Geschichte? Also was ist eigentlich die Message, die wir davon mitnehmen? Ne? Weil am Ende stehen ja immer noch diese Unterschiede und diese Fremden gegenüber und die bleiben ja auch Fremde und damit gibt es eigentlich nicht dieses schöne Happy End, das man sich gewünscht hätte.
Ja, das ist, also spannend ist natürlich auch das Ende, wenn man weiß, wie die Geschichte historisch wirklich weitergeht, also wie der Kolonialismus weitergeht, wie die Geschichte der USA als Nationalstaat. Wir wollen jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, aber das ist schon natürlich, wenn man den Film guckt, da wird es sehr friedlich gelöst, alle reisen wieder heim, die Natur ist Natur geblieben, unversehrt und das ist ja, naja, vor dem Hintergrund, wie die Geschichte weitergeht, ist dieses Happy End unbefriedigender als sonst, ne, in Disney-Filmen.
Mit Sicherheit, ja. Ich meine, man merkt halt auch, es ist letzten Endes keine korrekte historische Darstellung. Ich meine, klar, wir sind keine Experten nochmal, aber das muss man halt immer wieder dazu sagen. Es ist ein Disney-Film, es ist eine Liebesgeschichte und es ist nicht irgendwie eine korrekte Darstellung des Lebens der amerikanischen Ureinwohner.
Und also was ich finde, also ich bin ja sonst immer so geneigt, nochmal das Schöne an den Filmen zu zeigen. Also man kann schon sagen, dass die Liebesgeschichte schön ist, dass Pocahontas sehr, sehr schön ist, mit allem, was problematisch daran ist, dass sie so schön dargestellt ist. Aber dass der Film da für mich, also wirklich einer von eher den Filmen ist, die schwer überbrückbar sind, für mich zu sagen, ich kann den Film noch empfehlen. Natürlich wollen wir keinem irgendwie vorschreiben oder keiner, was für einen Film sie anschauen will. Wie würdest du das denn sehen? Jetzt vielleicht, um so zum Schluss zu kommen, kannst du den Film empfehlen? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, wieso?
Also ich denke, man muss halt über vielen wegschauen, wenn man Pocahontas sieht. Gerade was halt, was wir schon gesagt haben, was Fremdheit, was Exotismus und so weiter angeht. Es ist halt eine sehr platte Darstellung, die halt auch auf diese Liebesgeschichte so ein bisschen zurückzuführen ist. Aber was ich nach wie vor schön finde, sind eigentlich auch diese zwei Lieder. Also insbesondere halt irgendwie das Farbenspiel des Winds. Ich finde das irgendwie eine sehr schöne Darstellung. Also es ist natürlich auch wieder, ne, es ist Disney, es ist alles vereinfacht, aber es zeigt mir irgendwie, der Fremde ist nur fremd, wenn man ihn nicht kennt. Ne? Und ich finde das eigentlich eine schöne Nachricht, die man auch irgendwie Kindern mitgeben kann. Wobei ich den Film als solches jetzt vielleicht nicht unbedingt einem Kind empfehlen würde.
Also die Empfehlung bleibt ambivalent. Für interessierte Filmkritikerinnen sicherlich wert, wenn man ganz besonders viele kritische Punkte sammeln möchte, währenddem man den Film guckt. Aber da braucht man auch, glaube ich, Nerven, wenn man das auf dem Level als Zuschauerin betreibt. Ja, vielen Dank, Lukas.
Danke dir, Hanna.
Danke dir für deine Recherche, für dass wir ja jetzt auch wieder viele interessante Punkte haben, über die wir gemeinsam nachdenken. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Sehr gern. Danke dir.
Das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Filmvorschläge. Den Kontakt findet ihr in der Beschreibung auf der Webseite. Bis zum nächsten Mal.